Was sehen Sie als die Hauptgründe an, dass Sie Ihren Gegner, Herr Labonte, bei der
Labonte,
ich bin sehr tisches Gucken, sag ich mal, schlagen konnte? Es war ja nicht zu erwarten, dass Sie ihn, ich glaube, Sie haben mit 54%
zum
Beispiel, weiß ich nicht genau.
54,4. Am Tag der Bundestagswahl, bei der die SPD 23% erreicht hat. Das macht ja den eigentlichen Punkt aus. Ehrlich gesagt, mich hat das auch überrascht. In der Wahlnacht selber wurde ich dann doch nervös, als ich dann hörte, dass die SPD landesweit auch bei der Bundestagswahl nur bei 23% liegt. Dass wir insgesamt bei der Bundestagswahl mies abschneiden, das war mir klar. 23% war gleichwohl nochmal schlechter, als ich erwartet hatte. Ich hatte so 25-26% erwartet. Ich ging aber davon aus, dass wir in Rheinland-Pfalz aufgrund der guten Verfassung der Landesregierung irgendwo in den 30ern liegen. Und als ich dann hörte, dass wir eben auch nur 23% bekamen, auch in Rheinland-Pfalz, auch in Koblenz, dachte ich mir, meine Güte, das Ding kannst du am Ende doch verloren haben. Also die 31,4 Punkte über dem Ergebnis der Partei, der ich angehöre, das war schon überraschend, für viele überraschend. Ich erkläre es mir aus einer Reihe von Faktoren. Der wichtigste Faktor war die Entscheidung, nicht nur für die SPD zu kandidieren, sondern ein Wahlbündnis zu schließen, war die richtige Entscheidung. Und zwar nicht aus taktischen Gründen, sondern weil sie zu mir passte. Ich hatte ja die Unterstützung nicht nur der SPD, sondern auch der Freien Bürgergruppe und einer Wählerinitiative. Und die Wählerinitiative war sehr breit strukturiert mit insgesamt 150 Mitgliedern, darunter Mitglieder aller Parteien. Auch CDU-Leute, auch Liberale, führende Köpfe, Grüne, wichtige Grüne. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um der Bevölkerung klarzumachen, hier kandidiert nicht irgendein Parteityp, sondern einer, der breit aufgestellt ist. Der zweite Punkt war, ich bin zwar beigereister Koblenzer, aber eben seit 10,5 Jahren Koblenzer. Der Gegenkandidat hatte einen Vorzug, er war schon Oberbürgermeister, aber eben nicht in Koblenz, sondern in Lahnstein. Und das Verhältnis zwischen Lahnstein und Koblenz ist so wie häufig zwischen Nachbarstädten. Es gab auch ein bisschen Stolz der Koblenzer, die sagten, wenn wir schon keinen Ureinwohner haben, dann wenigstens einen, der seit 10 Jahren hier wohnt und nicht einer, der aus Lahnstein kommt. Ja, das war auch ein Punkt. Es kam ein weiterer Punkt dazu. Es hatte sich im Zuge des Wahlkampfs herumgesprochen, dass jedenfalls ein Motiv für meine Kandidatur offenkundig keine Rolle spielte, nämlich Geld zu verdienen. Als Staatssekretär verdient man in der Besoldungsgruppe B9, das ist ziemlich viel, und als Oberbürgermeister kriegt man hier zunächst mal B7 und man kann sich dann bewähren nach 2 Jahren nach B8, also mit anderen Worten, ich verschlechtere mich. Und zwar nicht unmaßgeblich, während der Mitbewerber war jetzt in der Besoldungsgruppe B2, also der hat sich stark verbessert und es wurde klar, dass für den einen offensichtlich wirklich die Liebe zu Koblenz entscheidend ist, für den anderen die Liebe zum Portemonnaie doch auch zumindest nicht ganz zu verdrängen war. Das hat viele Leute auch beeindruckt, dass sie gesagt haben, wenn also einer bereit ist, ein gut dotiertes Amt aufzugeben, um ein anderes anzunehmen, dann ist offensichtlich seine Motivation doch sehr entscheidend mit der Aufgabe verbunden. Und das hat viele Leute dann auch überzeugt. Außerdem kam hinzu, dass man natürlich mit meiner langjährigen Verwaltungserfahrung mit den 35 Jahren mir zutraute, dass ich die Stadtverwaltung gut führen kann. Das sind ja über 2000 Menschen, die man da anzuleiten hat. Das war mir eher zuzutrauen als dem Kollegen aus Lahnstein, der bisher Personalverantwortung für 200 Menschen hat. Und ja, ich glaube, in der Summe dieser Motive. Und ja, vielleicht ist noch ein Aspekt ganz wichtig, Glaubwürdigkeit. Ich habe ein Wahlprogramm vorgelegt, in dem ich nur das versprochen habe, von dem ich auch glaubte, dass man es umsetzen kann. Während der Kollege Mitbewerber hat das Blaue vom Himmel versprochen. Alles, was Menschen lieb und teuer war, hat er gesagt, wenn ihr mich wählt, das kriegen wir dann schon hin miteinander. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe gesagt, selbst Dinge, die ich eigentlich für nötig halte, zum Beispiel Neubau des Stadtbades, kann ich nicht versprechen. Ich bin zwar dafür, es zu machen, aber ob wir es hinkriegen, weiß ich nicht, weil wir haben uns ganz schön verausgabt. Wir haben viel Geld jetzt für die Buga, Zentralplatz, wir müssen die Brücken sanieren, Schulen sanieren und so weiter. Ob es dann am Ende auch noch für dieses oder andere Projekt reicht, Sportplätze hier und da, weiß ich nicht so recht, deswegen verspreche ich es nicht. Das hat viele Leute beeindruckt, weil sie die Lügerei satt haben und den Eindruck haben, dass eine ehrliche Haut da kommt, und das wollten sie.
Ja, Sie haben ja gerade gesagt, dass Koblenz hier und da vielleicht, also dass es viele Projekte gibt, aber die Stadt nicht das nötige Geld dafür besitzt. Glauben Sie, dass der Herr Dr. Schulte-Wissermann, der jetzt vor Ihnen ja Oberbürgermeister war, Ihnen da ein schweres Erbe jetzt hinterlassen hat, weil das ja doch auch eine sehr lange Karriere war, in der in Koblenz tätig war?
Ich glaube, dass Herr Schulte-Wissermann ein guter Oberbürgermeister ist und dann war. Ich glaube, er hat wichtige Spuren hinterlassen. Die allerwichtigste ist, ihm haben es zu verdanken, dass Koblenz die Bundesgartenschau bekommt. Natürlich kostet die Bundesgartenschau viel Geld. Wir haben es ja gehört, 102 Millionen, davon 28 Millionen aus dem Stadtsäckel. Zugleich ist das aber auch ein riesiges Konjunkturprogramm für Koblenz. Wo man hinguckt, wird gebaut. Und für die Wirtschaft ist das gut. Es ist aber eben nicht ein Einmal-Event nur für ein halbes Jahr, sondern es hat eine nachhaltige Wirkung. Es entstehen unheimlich viele Dinge, wie wir es ja in anderen Bundesgartenschauen auch schon gesehen haben, wo man auch in 10, 20, 30 Jahren noch sieht, das haben wir der Bundesgartenschau zu verdanken. Insoweit bin ich zunächst einmal dem Amtsinhaber dankbar, dass er dieses zentrale Projekt tatsächlich nach Koblenz hat kriegen können. Darauf sind wir auch stolz. Das ist die erste Bundesgartenschau auf rheinland pfälzischen Boden. Und das hier in Koblenz zu haben, das ist einfach toll. Das ist auch für mich ein wichtiges Motiv zu kandidieren für dieses Amt, weil ich mich darauf freue, dann Koblenz repräsentieren zu dürfen, national, international. Und dafür werben kann, dass die Menschen, die zu uns kommen, Koblenz von einer schönen Seite sehen und gerne wiederkommen möchten. Das ist insofern für mich ein wichtiger Grund auch, warum ich das Amt gerne ausüben möchte, weil man auch ja die Schönheit der Stadt, das kulturelle Leben vorzeigen kann. Dass das natürlich alles mit Geld verbunden ist, gilt auch für den Zentralplatz, der dringend saniert werden muss, ist klar, dass es dazu führt, dass unsere Kassen jetzt ganz schön leer sind und ich in den nächsten 8 Jahren wenig Möglichkeiten haben werde, noch mit Geld was zu steuern. Das ist so, aber das bin ich gewohnt. Wir haben in der Kultur die wenigsten Geldausgaben pro Einwohner aller Bundesländer. Wir sind auf dem 16. Platz, was die Kulturausgaben anbelangt. Ich glaube, dass wir vom Ansehen der Kultur im Lande Rheinland-Pfalz aber im oberen Drittel der Bundesländer mithalten können. Das heißt, meine Devise in den letzten Jahren war nie, wie kann ich möglichst viel Geld ausgeben, sondern immer, wie kann ich aus wenig Geld möglichst was Optimales machen. Das genau wird auch die Aufgabe in Koblenz sein. Deswegen jammere ich nicht darüber, dass die Kassen leer sind. Sie sind leer. Man muss gucken, wie man sie wieder füllen kann, zum Beispiel durch mehr Gewerbesteuereinnahmen, indem man gute Wirtschaftsunternehmen ansiedelt, aber dann im Übrigen mit dem vorhandenen Geld das Richtige draus machen. Das ist die Aufgabe.
Ja, also jeder von uns weiß, glaube ich, was ein Oberbürgermeister ist, aber was er genau tut, beziehungsweise wie der Arbeitsalltag aussieht, können Sie da vielleicht noch was zu sagen, weil ich glaube, ja, das ist nicht jedem so bewusst.
Nein, das kann auch nicht jedem bewusst sein, weil es ist ja überall anders. Die Kommunalverfassungen der Bundesländer sind sehr unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz hat der Oberbürgermeister eine Dreifachfunktion. Er ist Chef der Verwaltung, also aller städtischer Bedienstete, das sind in Koblenz 2056 Personen. Er ist Vorsitzender des Rates, der Stadtrat ist also das Parlament praktisch, das sind in Koblenz 56 Mitglieder, übrigens 7 Parteien, keine Koalitionsbildung möglich, sehr diffuser Laden. Auch ein Grund, warum ich kandidiert habe, weil ich die Hoffnung habe, dass ich zwischen den Parteien vermitteln kann, aufgrund meiner Art, Politik zu machen, und dazu beitragen kann, dass die sich nicht total zerfleddern. Und er ist Repräsentant der Stadt. Also auf der Ebene der Bundespolitik würde man sagen, man ist gleichzeitig Kanzler als Chef der Exekutive, man ist gleichzeitig Bundestagspräsident als Vorsitzender des Rates und man ist also Bundestagspräsident und gleichzeitig Bundespräsident als Repräsentant der Stadt. Das empfinde ich als außerordentlich attraktiv, weil man die Möglichkeit hat, auf vielen Klavieren gleichzeitig zu spielen. Dass das natürlich gleichzeitig bedeutet, weiterhin 80 Stunden die Woche zu arbeiten, weiß ich auch. Meine Familie weiß es auch, hat es lange diskutiert und am Ende aus einem Grunde mitgemacht, weil ich in Zukunft gelegentlich mittags auch mal zu Hause bin und nicht in Zweibrücken, in Trier, in Kaiserslautern und in Mainz esse, sondern dann vielleicht auch mal zu Hause. Das heißt, die kurzen Wege, das ist natürlich der wichtigste Unterschied. Ich fahre im Augenblick im Jahr 120.000 Kilometer mit dem Dienstwagen. In Zukunft fahre ich wahrscheinlich weniger als 20.000. Das heißt, man hat es einfach nah bei. Wenn man in Koblenz die größte mögliche Entfernung zurücklegt, dann ist man 20 Minuten unterwegs, wenn es keinen Stau gibt, 12 Kilometer. Wenn ich in Rheinland-Pfalz die maximale Entfernung zurücklege, bin ich über 300 Kilometer unterwegs und 3 bis 4 Stunden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ansonsten ist die Terminfülle und die 7-Tage-Woche und von morgens bis abends dasselbe, aber immer nah bei.
Ja, dann beeinflusst durch Ihre bisherige Karriere, das wird ja bestimmt auch Einfluss auf Ihr Amt als Oberbürgermeister nehmen, also was Sie bisher kulturell geleistet haben. Was glauben Sie denn, was Sie in Koblenz noch kulturell verändern können oder was sind so Ihre Vorstellungen, was da noch machbar wäre?
Also das Kulturelle ist auch ein Grund, warum ich kandidiert habe. Ich empfinde Koblenz als die Kulturhauptstadt von Rheinland-Pfalz. Es gibt keine Stadt mit einem dichteren Kulturangebot als Koblenz. Das gilt auch im Vergleich zur Landeshauptstadt Mainz. Wir haben in Koblenz mehr Landeskultureinrichtungen als in Mainz und es gibt eben hier auch in der Stadt ein breit gefächertes, freies Kulturangebot mit der Folge, dass eigentlich man jeden Tag irgendetwas machen kann, was einen interessiert. Das zu erhalten und weiter zu fördern, wird für mich ein wichtiges Betätigungsfeld, wenngleich ich dafür nicht im Hauptamt zuständig bin, denn wir haben ja einen Kulturdezernenten, das ist der Grüne Detlef Knopp, der auch zu meinen Unterstützern gehörte und Detlef Knopp hat auch öffentlich erklärt, er unterstützt mich deswegen, weil er glaubt, dass ich ihn dabei helfen kann, wenn irgendwelche Haushaltskürzungen anstehen, dass man nicht als erstes an die Kultur denkt. Da allerdings kann er davon ausgehen, dass ich mich so verhalten werde, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Kultur für den Lebensalltag der Menschen von großer Bedeutung ist. Und deswegen werde ich auch ein Stück weit mich schützend versuchen wollen, vor die Kulturszene zu stellen. Im Übrigen aber ist das wichtigste Projekt, was ich hier für Koblenz vorhabe, dafür zu sorgen, dass durch die Chancen der Bundesgartenschau, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, eine Zukunftschance entsteht, insoweit, als wir den Besucherinnen und Besuchern Koblenz von der schönsten Seite zeigen. Und die schönste Seite ist ja nicht nur das Leben auf unseren Plätzen, Rhein- und Moselpromenade und Festung Ehrenbreitstein, sondern eben auch die Landschaftsanbindung, die Tatsache, dass Koblenz fußläufig in einer Stunde für 4 Mittelgebirge erreichbar ist, dass man also von Koblenz aus in den Taunus, in den Westerwald, in den Hunsrück und in den Eifel wandern kann und von dort eben wunderschöne Sichten hat eben auf Koblenz. Das alles ist eine Riesenchance für die Stadt, sich auch von ihrer landschaftskulturellen Seite her so darzustellen, dass sich herumspricht, dass Koblenz eine Stadt ist, zu der man kommen sollte, Urlaub machen könnte, als Wanderer- und Fahrradtourismus stärker zu positionieren. Das sind für mich wichtige Projekte für die Zukunft, für die ich engagiert arbeiten möchte. Insofern verlasse ich nicht die Kulturszene, sondern bleibe in ihr, wenngleich ich natürlich mich nicht mehr so stark auf Kultur konzentrieren kann, sondern eben auf viele andere Themen, Personalführung, Haushaltsführung und Ähnliches, auf mich zukommen werden, die sozusagen auch gemacht werden müssen.
Was wird sich in Koblenz nach Ihrer Amtszeit verändert haben, beziehungsweise was sind langfristige Ziele?
Die größte Hoffnung, die ich habe, ist, dazu beizutragen, dass Koblenz wegkommt von seinem kleinkarierten Parteienstreit, in dem wir uns zurzeit noch bewegen. Es ist tatsächlich so, dass in dieser Stadt häufig Projekte so diskutiert werden, weil der eine dafür ist, muss der andere dagegen sein. Ich hoffe, dazu beitragen zu können, dass eine stärkere Sachorientierung auch in der Kommunalpolitik stattfindet und wir damit erfolgreicher werden. Also ich nehme nur mal das Beispiel Zentralplatz. Über den Zentralplatz hat sich die Kommunalpolitik in Koblenz 3 Jahrzehnte gestritten. 3 Jahrzehnte. Und jetzt sind die nötigen Beschlüsse gefasst worden. Ich hoffe, dass es jetzt gelingt, das Projekt zügig zu realisieren und dann dazu beizutragen, dass wir künftig wichtige Projekte von vornherein gemeinsam miteinander machen können, sodass man nicht jahrzehntelange Auseinandersetzungen hat, sondern in einer vernünftigen Zeitdauerdiskussion führt, die dann aber auch zu einem Abschluss bringt, um dann auch entsprechend handeln zu können. Ich erhoffe mir insofern von meiner Amtsführung mehr Dynamik, mehr Zielorientierung und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, wirklich Koblenz gemeinsam nach vorn zu bringen. Das ist mein Ziel. Da ich ja nur eine Legislaturperiode habe, weil ich nach den 8 Jahren dann 66,5 bin und rein rechtlich gesehen auch nicht nochmal kandidieren dürfte, ist für mich von vornherein klar, ich habe keine Rücksicht zu nehmen auf irgendeine Wiederwahlkampagne, auf Parteien, die mich aufzustellen hätten oder auch nicht, sondern ich kann schlicht an der Sache orientiert arbeiten und das empfinde ich als wiederum großes Privileg, weil man dadurch ja wirklich nur um die Achtung der Bürger zu kämpfen hat und nicht um irgendwelche Anerkennung in Hinterzimmern, sondern man kann wirklich mit der Bevölkerung arbeiten, nicht mit dem Ziel der Wiederwahl, sondern mit dem Ziel, dass es nach 8 Jahren gut ausschaut, was wir in Koblenz hingekriegt haben. Das ist meine Hoffnung, die ich mit dem Amt verbinde.
Ja, wir haben jetzt viel gehört über Ihren jetzigen Job sozusagen, den zukünftigen Job dann als Oberbürgermeister. Sie sind ja jetzt hier noch Seminarleiter. Wenn Sie jetzt am Ende des Seminars selber mal abstimmen müssten, wie gut Ihnen das Seminar gefallen hat und was wir bisher gehört haben und was wir besucht haben, wie gut fanden Sie, ist das dieses Semester gelaufen, das jetzige Seminar?
Da ich mich ja immer um Ehrlichkeit bemühe, will ich auch in dieser Frage eine differenzierte Antwort geben. Worauf ich wirklich stolz bin, ist die Tatsache, dass wir eine Seminardidaktik gefunden haben, die sehr stark von dem Element Mitbestimmung der Seminarteilnehmer lebte, Auswahl der Themen, Auswahl der Referenten und so weiter. Ich bin auch durchaus stolz darauf, dass es mir gelungen ist, die jeweiligen Wunschreferenten auch tatsächlich zu bekommen, hierher zu kommen, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Die Leute kriegen keinen Pfennig, geben ihre Zeit dafür, müssen anfahren, müssen gucken, wie sie herkommen und so weiter. Das, glaube ich, ist gut und da haben wir ein gutes Angebot gemacht. Es gibt Dinge, mit denen ich nicht zufrieden bin. Das sage ich dann auch ganz ehrlich. Normalerweise, wenn man mich nicht gefragt hätte, hätte ich es für mich behalten. Das ist die Tatsache, dass wir nicht immer ganz pünktlich beginnen. Nicht nur den Wetterverhältnissen geschuldet. Dafür habe ich Verständnis bei dem Wetter. Es gab aber auch andere Seminare, wo ich den Eindruck hätte, die Disziplin könnte beidseits ausgeprägter sein. Das empfand ich ein bisschen als Mangel. Ich hätte mir auch die Mitarbeit bei einzelnen Seminaren etwas intensiver vorstellen können. Immerhin gut, dass diejenigen, die sich verpflichtet hatten, sich vorzubereiten, das auch jeweils so getan hatten, dass wir nicht in die Situation kamen, dass ich am Ende alle Fragen zu stellen hatte, sondern dass uns das Pulver nicht ganz ausgegangen ist. Das war in Ordnung, aber das hätte ich mir intensiver vorstellen können.
Ja, dann wollten wir noch fragen, wie die Fragen aussehen von der Klausur. Aber das, dann danken wir Ihnen schon mal ganz recht herzlich für die Auskünfte, die Sie uns jetzt schon gegeben haben. Und vielleicht sind ja noch ein paar Fragen im Seminar selber.
Die Amtszeit ist jetzt absehbar, 8 Jahre haben Sie gemeint. Ich stelle es mir echt schwer vor, nach so einer Zeit, wenn ich 80 Stunden Wochen hatte, einfach so null runterzufahren. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das in Zukunft? Im Ruhestand geht es nicht. Ist das überhaupt möglich?
Sie meinen die Zeit nach dem nächsten Amt?
Genau.
Ja. Ja, also da habe ich relativ klare Vorstellungen. Erstens will ich so machen, wie jetzt mein Amtsvorgänger Schulte-Wissermann sagte auch, er wird jetzt als erstes mal einen langen Urlaub machen. Das werde ich dann auch machen, weil bisher war Urlaub immer maximal 2 bis 3 Wochen am Stück und ich habe auch nach dem Abitur volontiert. Ich hatte nie Zeit, mal an einem längeren Stück richtig Urlaub zu machen. Das würde ich mir wünschen, mal wirklich 2-3 Monate nach Holland, einfach so und ein bisschen laufen und sowas. Das werden wir dann auch machen. Ansonsten kann ich mir mit dem besten Willen nicht vorstellen, dass ich dann morgens irgendwann aufstehe und meine Frau fragt, was machen wir heute? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ich glaube, es wird so sein, dass ich dann nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeite, aber 40 bestimmt. Und die Möglichkeiten, das zu tun, sind ja unbeschränkt. Man muss eher aufpassen, dass nicht wieder 80 werden. Ich bin ja in der Kulturszene dann auch in Koblenz so verankert, dass wenn ich sage, ich bin bereit, den einen oder anderen Verein zu führen, ehe ich mich vergucke, habe ich dann 5 Vereine an der Backe. Ja? Und dann läuft der Tag wieder wie immer. Dann fängt man halt morgens um 7 an und ist um 11 fertig. Das kann schnell passieren. Also das muss ich Obacht geben von mir selber, weil ich ja weiß, dass ich da verführbar bin. Und es gibt ja tolle Projekte. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass der Deutsche Alpenverein seine Sektion Koblenz mit über 1000 Mitgliedern hier hat und ich bin begeisterter Wanderer, ja, wenn da einer auf den Gedanken kommt, Mensch, du mit Weltkulturerbe hast einen Rheinsteig komplett hinter dir und so etwas, du wärst die ideale Vorsitzende. Ja, gute Nacht, Mariechen. Und davon noch 3 andere. So in der Richtung. Ich glaube, so wird's. Ich habe aber gestern Abend bei meinem Zahnarzt, der mein Hauptunterstützer im Wahlkampf war, übrigens ein Mann, der sein Leben lang immer CDU und FDP gewählt hat, er sagt, ich wäre die erste rote Socke seines Lebens hier unterstützt. Bei dem war ich beim Geburtstag, habe ich seinen Vater getroffen, der ist 85 Jahre alt. Und der sagt, ihm geht's gut, aber nur aus dem Grunde, weil er jeden Tag weiß, was er zu tun hat. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man aus einem erfüllten Berufsleben rauskommt, ist, dass man dann meint, Beine hoch und nichts mehr tun, das sei die Erholung. Dann geht es ganz schnell bergab, auch geistig. Man muss sich also weiter fordern, aber auf der anderen Seite muss man Obacht geben, nicht in so einen Workaholismus zu verfallen, der dazu führt, dass man wirklich nur noch gestresst durch die Gegend rennt. Also das, hoffe ich, wird nicht ganz so extrem sein. Ich hoffe, dass man dann auch mal wirklich ein bisschen Zeit für Freunde hat, auch für die Familie, dass man Dinge gemeinsam machen kann, so in der Richtung. Aber nichts tun, nein, nein. Es gibt so viele ehrenamtliche Aufgaben, keine Frage, das werde ich dann tun. Und zwar hier in Koblenz, nirgendwo sonst. Ihr müsst moderieren, ich kann nicht.
Kann ich eigentlich noch Kultur empfehlen? Oder ich habe jetzt eigentlich so nach den ganzen Jahren...
Sie meinen der Overkill?
Ja.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja, ich kann noch. Nein, nicht alles, was ich sehe, hat diese Wirkung. Nein, ich möchte deutlich weniger besuchen. Einfaches Beispiel. Ich mag ganz gerne Karneval. 5 Veranstaltungen in einer Session ist okay. Im Augenblick mache ich 20. 2 Abende hintereinander, wie es jetzt Freitag, Samstag der Fall war, von um 8 bis 14:45, sind grausam. Einen kann man ertragen, 2 hintereinander nicht, weil es auch physisch an die Grenze geht. Vor allem dann, wenn man am nächsten Morgen um 9 schon wieder Termine hat und so. Also diesen Overkill gibt es. Hinzu kommt, ich besuche ja unendlich viele Kulturveranstaltungen, also ich vermute so im Jahr etwa 250. Die suche ich mir natürlich nicht alle aus unter dem Gesichtspunkt, was möchtest du gerne sehen, sondern was ist notwendig. Ich muss ja meine Veranstaltung verteilen auf die verschiedenen Sparten, darunter auch Sparten, die ich eindeutig nicht mag. Dazu gehört die Oper. Ich war zum Beispiel vorige Woche im Stadttheater in Koblenz in Don Quixote. Das hatte eine gute Musik, aber es ändert nichts daran, dass diese ewige Singerei mir einfach auf den Nerv geht. Während Musicals mir wiederum gefallen, aber ganz selten habe ich die Chance, Musicals zu sehen. Und meine ganz große Liebe ist das Filmtheater auf deutsches Kino. Ich habe so gut wie nie die Chance, beruflich mal ins Kino zu gehen. Ja, wenn doch irgend so ein Kerl mal auf den Gedanken käme, mich zu einer Premiere als Grußwortredner einzuladen und ich dürfte mich dann einfach mal setzen und ins Kino gehen beruflich. Das fände ich schön. Aber das habe ich vielleicht 3-4 Mal in den 19 Jahren gehabt. Ich habe es auch schon öffentlich erzählt. Kein Kinobesitzer hat daraus eine Schlussfolgerung gezogen, eine Dauerkarte oder irgendwie sowas zu schenken. Nein. Also insofern ist die Frage nicht unberechtigt. ich schlafe oft gelegentlich ein. Ja, das ist ein Riesenproblem, selbst wenn es sehr laut zugeht. Weil in dem Augenblick, wo ich nichts zu tun habe und wenn ich dann nur noch hocke, habe ich ja nichts zu tun. Dann wäre ich unheimlich müde und meine Frau findet das extrem lästig, mich dann immer wecken zu müssen. Das kommt aber häufig vor und ich habe gestern von meinem besagten Freund gehört, der war kürzlich in der Oper in Dresden für 350 Euro die Karte und war nach 10 Minuten eingeschlafen. Also das ist berufsbedingt. Das ist einfach so, wenn man einen aktiven Partner mal hat und hat dann plötzlich diese passive Rolle, dann hat man wirklich Mühe, einigermaßen wach zu bleiben, wenn man regelmäßig im Grunde zu wenig geschlafen hat. Also insofern, ja, es gibt diesen Overkill. Ich würde privat vielleicht 50 Veranstaltungen im Jahr besuchen, vielleicht auch nur 40. Aber ich würde immer gerne auch Kultur besuchen privat und würde dann allerdings mich sehr stark konzentrieren auf die Dinge, die ich wirklich gerne mache. Dazu gehört Kleinkunst, Kabarett und Café Hahn, Kulturfabrik, Jugendtheater, sehr gerne. Das werde ich weiterhin auch sozusagen privat aus persönlichem Interesse besuchen, eben Musicals wie erwähnt, und dann eben die Dinge weglassen, die ich bisher aus beruflicher Erfüllung gemacht habe, klar. Aber auch Kammermusik, nur auch da nicht so viel. Ja, wenn ich dann 4-5 Mal am Jahr Kammermusik gehört habe, ist gut, aber jede Woche muss nicht unbedingt sein.
Ihr Nachfolger im jetzigen Amt, kommt der jetzt von der politischen Ebene oder kommt der jetzt wieder von der Ebene des Ministeriums, also sprich von der sachlichen Ebene?
Eher Zweiteres. Er ist Regierungssprecher, Ministerialdirektor, das seit vielen Jahren. Von Hause aus Journalist, Feuilletonist, SWR, Kabarettfreund, in der Kulturszene, insbesondere in der freien Szene, sehr versiert, kennt sich gut aus mit dem Unterhaus in Mainz und macht eben auch selber in Kleinkunst. Also er hat auch diese Mischung aus der Szene kommt und aus der Administration kommt. Nein. Nein. Das ist eine Entscheidung, die der Ministerpräsident trifft und der hat sie getroffen.
Haben wir noch eine Frage?
Nee, hat es
erledigt. Ich habe vorhin gesagt, also die archivierte Bürgermeister waren eigentlich parteiüberschreitend im Prinzip machen wollen. Würden Sie sagen, dass das eventuell mehr moderierter Fälle um, sag ich mal,
ich bin, das haben Sie vielleicht gemerkt, ein extrem ehrgeiziger Mensch. Und ich habe den Ehrgeiz, die Sache in Koblenz so zu machen, dass man auch andernorts auf Koblenz guckt. Ich möchte beweisen, dass man mit glaubwürdiger, ehrlicher Politik gleichzeitig erfolgreich sein kann. Weil die meisten, die täglich rumlügen und Leuten was vormachen, glauben ja, dass es nur so geht. Und ich möchte den Gegenbeweis antreten. Insoweit habe ich einen Anspruch, etwas zu machen, was bundesweit beachtet wird. Ansonsten ist klar, die Art und Weise, wie man eine Kampagne zu führen hat, als direkt zu wählender Oberbürgermeister, ist nicht kopierbar für andere Wahlebenen. Eine Landtagswahl läuft nun einmal anders. Der Ministerpräsident wird vom Landtag gewählt und nicht in Urwahl. Und auch die Bundeskanzlerin wird nun mal nicht in Urwahl gewählt, sondern vom Bundestag. Die Folge ist, es gibt dann nun mal Parteienwahlkämpfe. Daran ist nichts zu ändern. Für Kommunalwahlkämpfe ist das etwas Beachtetes. Ich habe das ja so nicht erfunden, sondern mein Kollege Jensen aus Trier hat es vorgemacht, dass man es so machen kann. Auch er ist Sozialdemokrat, auch er ist ein Mensch, bei dem allerdings die Parteimitgliedschaft nicht entscheidend ist, sondern auch er hat eine sehr sachorientierte Laufbahn hinter sich und ist dann als unabhängiger Bewerber erfolgreich gestartet, auch in einer konservativ geprägten Stadt. Wir in Koblenz sind ja in dieser Hinsicht absolut vergleichbar. Und wir sind auch persönlich enge Freunde und werden sehr eng miteinander arbeiten. Und dieses Modell, wenn man so will, haben wir ein Stückchen eher vorgemacht, ich mitgemacht und miteinander dann auch weiterentwickelt. Darauf wird man auch gucken, auch in anderen Städten. Und insofern finde ich das eigentlich ganz schön. Aber man kann es, wie gesagt, nicht auf die anderen Politikebenen übertragen, weil dort einfach das Parteiliche zu dominant ist. Aber die Glaubwürdigkeit, das kann vielleicht schon ein Punkt werden, auf den man guckt. Ich hoffe es. Ja, ich will so wie immer dann Themen machen, die sich aus der Berufspraxis heraus ergeben. Erstens ist das vom zeitlichen Aufwand anders gar nicht möglich. Ich habe keine Gelegenheit, mich jetzt noch groß in die Literatur einzufinden. Es müssen immer Dinge sein, die mit dem Alltag auch zu tun haben. Und ich habe mit Professor Albrecht ein Vorgespräch geführt und ich werde dann wieder im Wintersemester, wie immer, ich mache ja immer nur im Wintersemester, hier meine Lehrveranstaltung nächstes Jahr, also in diesem Jahr Wintersemester, ein Angebot machen. Regierungslehre oder konkreter ausgedrückt, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen über Beteiligungskultur im Rahmen von Kommunalpolitik am Beispiel der Stadt Koblenz und aufzeigen, wie man sich als Bürger in der Kommunalpolitik beteiligen kann, auch wenn man nicht im Rat ist, wenn man nicht in Parteien ist, welche anderen Möglichkeiten es sich bieten und die ganze Palette auch mit konkreten Beispielen zu beleuchten. Denn für mich ist die Frage der Partizipation, der Bürgerbeteiligung, dass man nicht nur von oben runter was macht, sondern Leute die Möglichkeit eröffnet, mitzuwirken, ein ganz wichtiger Punkt, und das möchte ich dann im Mittelpunkt des Seminars stellen. Das wird sich richten, insbesondere an Studenten, die Sozialkundelehrer werden möchten. Ich werde versuchen, über die 8 Jahre das weiterhin auszuüben. Allerdings werde ich dann eine andere Uhrzeit anbieten. Geht dann wohl eher auf den Dienstagmorgen. Weil montagsmorgens Tag der Stadtvorstand.
Ihre Motivation, also bei so einer ehrgeizigen, bei so einer erfolgreichen Karriere, ist die, wie würden Sie beschreiben, eher von altruistischer Natur geprägt oder mehr egoistisch, jetzt nicht im negativen Sinne, einfach Eigensinn, im Sinne, ich möchte eine Karriere hinlegen. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, was die Oberbürgermeisterwahl angeht, da sind Sie auch bei der Besoldungsgruppe runtergegangen, da kann man ja mehr sagen, gut, das habe ich jetzt für die Stadt gemacht, nicht nur für mich, aber das ganze Leben.
Über das ganze Leben betrachtet ist es so, dass ich von meiner Kindheit an ein Mensch war, der gerne mit anderen und für andere gearbeitete. Ich war in der 6. Klasse Klassensprecher. Ich wurde immer gewählt als Schulsprecher, Landesschulsprecher, Stadtschulsprecher und so weiter. Ich bin es sozusagen von Kindesbein an gewöhnt, mit anderen und für andere zu sprechen. Bin es immer gewöhnt, in der Öffentlichkeit zu stehen, genieße das auch. Ich liebe es, Reden zu halten und liebe es zu fighten, Auseinandersetzungen zu führen, seit Kindesbein an. Einer meiner größten Erfolge war, als 16-Jähriger war ich mal stellvertretender Schulsprecher und wir hatten einen stellvertretenden Schulleiter, der war Mathematiklehrer, ein ganz nüchterner Typ. Und den habe ich in einer Schülervollversammlung so provoziert, dass er einen roten Kopf bekam, seinen Schlüsselbund nahm und mit dem Schlüsselbund mit Eisenschlüssel nach mir warf. Seitdem war ich dann der Volksheld an sich. Das hat mir wahnsinnig gefallen, dass ich in der Lage bin, so stark Emotionen zu wecken, nur mit der Kunst der freien Rede. Ich habe den nicht beleidigt, kein gar nichts. Ich habe einfach gesagt, was ich für nötig hielt, was man für Schüler zu tun hat und so. Das hat mir gefallen. Und so war dann immer klar, das möchte ich gerne machen, andere vertreten, repräsentieren und für die arbeiten. Und so war eigentlich wirklich mit 17, 18 klar, dass ich gerne in die Politik gehe. Es hätte aber auch Journalismus sein können. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich heute nochmal dieselbe Laufbahn gemacht hätte, ich sage, vielleicht wäre ich heute doch eher in die journalistische Laufbahn gegangen. Oder vielleicht irgendwas Betriebswirtschaftliches, hätte eine Firma gegründet oder so etwas in der Richtung. Aber Laufbahn war so, wie sie war, ist auch in Ordnung und bin damit ja auch unterm Schnitt sehr zufrieden. Karriere im Sinne von viel Geld verdienen wollen und so, das hat mich nie nach vorne gebracht. Einfluss nehmen ja. Also für mich ist die Frage, ob ich etwas wirklich gestalten kann, ob ich Macht habe, Gestaltungsmacht. Das war für mich immer relevant. Als Kulturstaatssekretär habe ich sehr viele Möglichkeiten, etwas zu gestalten, als Oberbürgermeister auch. Sogar noch mehr hier in dieser Stadt, weil man sein eigener Herr ist. Keiner kann mir mehr was sagen, ist eine wunderbare Rolle. Selbst der Ministerpräsident, wenn er mich anruft, muss mich um etwas bitten. Das werde ich genießen. Ja. Man ist sein eigener Chef, auch ein echtes Motiv und das zählt mehr als Geld. Davon bin ich überzeugt.